Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und zu Kultur heute begrüßt Sie Susanne Lurwig. Guten Abend. Gefühlte und echte Wahrheiten, die gehen in unseren Zeiten ja häufig sehr weit auseinander. Wie wir dies ändern und Hass überwinden können, dazu mehr in einem Gespräch in unserer Sendung. Außerdem, da besuchen wir eine Ausstellung über die Firma Zeppelin in der NS-Zeit und wir stellen einen Dokumentarfilm über die Star-Choreografin Jermaine Acconi vor. Doch zunächst, da gehen wir ins Theater und zwar nach Magdeburg. Das war ja gerade auch schon Thema in unseren Kulturfragen. Und das Haus ist Theater des Jahres. Auch das neueste Stück dürfte Zuschauerinnen und Kritiker gleichermaßen interessieren. Es thematisiert nämlich den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt der Stadt vor anderthalb Jahren. Ein Attentäter fuhr mit seinem Auto in eine Menschenmenge. 6 starben, mehr als 300 wurden verletzt. Die Stadt stand unter Schock. Nun kommt das Gestehen von damals auf die Bühne. Wunde Stadt, so der Titel des Stücks, das im Vorfeld schon für zahlreiche Proteste gesorgt hat. Michael Lages hat es für uns gesehen.
Beschwörungsformeln durchziehen den Abend wie Mantras voller Verzweiflung und mit sehr wenig Hoffnung, regelmäßig wiederholt vom Kollektiv, das diesen sehr besonderen Theaterabend trägt und prägt.
Ich will mein altes Leben zurück. Aber das gibt es wahrscheinlich nicht, das alte Leben. Vielleicht gibt es ein anderes Leben als das hier. Vielleicht wird es sich ändern. Ich will mein altes Leben zurück.
Kevin Rittberger und das Team um Regisseur Sebastian Nübling entwickeln das Spiel mit Schmerz und Erinnerung im Stuhlkreis einer traumatherapeutischen Sitzung. Und die Stühle selber spielen mit. Ohrenbetäubend ist der Lärm, wenn die neuen Darstellerinnen und Darsteller sie über den Bühnenboden schieben, immer schneller und ausweglos wie in delirierender Verzweiflung, bis sie ziemlich erschöpft tatsächlich den Kreis bilden, in dem nun jeder und jede erzählen kann und darf und soll vom eigenen Anteil an der Wunde, die der Stadt geschlagen worden ist, an jenem schrecklichen Dezemberabend. Das alte Leben, das verloren ging und ist, wird vielstimmig beschworen. Von der Malerin, die erfolgreich ist im eigenen Atelier und auch kunstpädagogisch erfahren, sie kann nicht mehr malen, nicht mehr unterrichten. Ein anderer im Stuhlkreis erzählt immer wieder, dass in der Stunde des Attentats zufällig die Uhr bei ihm zu Hause stehen blieb. Er hat sie nicht mehr aufgezogen seither und will es auch nicht tun, bevor er endlich spürt, dass das Leben weitergeht. Ein Mädchen als Pflegekraft tätig im Krankenhaus wird der migrantischen Herkunft wegen gemobbt. Wie der Attentäter hat sie arabische Wurzeln. Sie wird zum Schluss verkünden, dass sie Magdeburg tatsächlich verlassen wird. Derweil hat die Malerin aber wieder zu malen und zu unterrichten gelernt. Und die stehen gebliebene Uhr läuft inzwischen auch wieder. Das Trauma und die Trauer integrieren, darum kämpfen Therapeut und Therapeutin, deutlich erkennbar neben der Malerin, dem Mann mit der Uhr und der Pflegerin. Rittbergers Szenario und Nüblings Regie setzen sehr kompakt auf Gruppenarbeit und nur weil alle so bedingungslos beisammen sind, gelingt eine konzentrierte und sehr berührende Aufführung. Wenn überhaupt irgendetwas hilft, dann Gemeinschaftlichkeit, wie schwer es auch sein mag, die zu erringen. Das Theater aber will mit dem ihm eigenen Mitteln zeigen, dass genau das möglich ist. Im erstaunlich hoffnungsreichen Finale wird eine Art Kommunion beschworen, mit allen gemeinsam an der großen, mit kulinarischen Kostbarkeiten aus allen möglichen Heimaten beladenen Tafel. Eine Utopie, tatsächlich. Und die Therapeutin bringt ein magisches Heilungstier ins Spiel, den Salamander, der bekanntlich die Farbe wechseln kann.
Also streckt die Zunge raus, liebe Salamander und Seelenverwandte, fühlt den Regen dieser Wissenschaftsstadt, reicht einander die feuchten Hände. Was wir auch tun, wir tun's gemeinsam.
Das wäre schon sehr viel in krisenhaften Zeiten, auch im Theater. Aber Rittberger, Nübling und das gesamte Magdeburger Team verschränken diese Utopie auch noch mit der Geschichte der Stadt.
Ich höre immer nur Otto-Stadt. Aber was ist denn eigentlich das Spezielle an dieser Otto-Stadt? Wie sprechen wir eigentlich? Wie denken wir eigentlich? Wie fühlen wir eigentlich? Wie funktionieren wir eigentlich?
Wunde Stadt ist ein Magdeburg-Stück. Reicht vom Kaiser Otto bis zu dessen Namensvetter Otto von Guericke, der ab Mitte des 17. Jahrhunderts mit einer Art Luftpumpe experimentierte und noch vieles anderes erfand. Ein populärer Wissenschaftler und Bürgermeister der Stadt obendrein. Das berühmte Denkmal der Halbschalen auf dem Ratswagenplatz wird immer wieder beschworen. Und im allerletzten Bild, sowie in bewegenden Texten zuvor, gelesen von der Inspizientin Andrea Fröse, erzählt das Stück von Trauer und Trauma des Anschlags parallel zur Trauer nach der Zerstörung der Stadt 1945. Die trauernde Magdeburg, eine Skulptur aus der lokalen Johanneskirche, wird hereingefahren. Ein Ensemblemitglied steckt im Kostüm der Figur und beginnt schließlich, die Glieder zu regen. Trauer wird lebendig. So einfach und wörtlich lässt sich diese fabelhafte Magdeburger Theaterarbeit auch beschreiben.
Lebendige Trauer im Stück Wunde Stadt, das am Theater Magdeburg Premiere feierte. Michael Lages war für uns vor Ort. Hass, Ablehnung, Respektlosigkeit und im äußersten Fall körperliche Übergriffe. Politische Gegner wünschen Menschen anderer Gesinnung häufig Schlimmes an den Hals und die gegenseitige Abneigung hat in den letzten Jahren überall zugenommen. Die Gräben zwischen den verfeindeten Parteien scheinen nahezu unüberbrückbar. Doch wie aktuelle Studien aus dem Bereich der Psychologie zeigen, gibt es durchaus Möglichkeiten, zum anderen durchzudringen und Anhänger und Anhängerinnen verschiedener politischer Parteien einander näher zu bringen. Michael Reiniger, Professor am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und Psychologe, hat einige dieser Studien durchgeführt und ihn habe ich zunächst gefragt, Herr Reiniger, eine Studie trägt den Titel Bridging the Divide, Gräben überwinden. Wie kann man denn mit Hilfe von Psychologie Hass von politischen Gegnern überwinden?
Naja, was wir versuchen als Psychotherapeutin ist, wir möchten anregen dazu, dass unsere Versuchsteilnehmer, also ganz normale Personen aus der Allgemeinbevölkerung, Mitbürgerinnen und Mitbürger, die auch politisch sind, dass die in einen sogenannten Aha-Moment kommen. Dass wir sozusagen dazu anregen, durch unsere Fragestellung, durch unseren Austausch, dass Menschen wie Sie und ich denken, ah ja, ganz so einfach ist die Welt doch nicht, wie ich es mir gedacht habe. Vielleicht sind die anderen doch anders, als ich vermutet habe. Vielleicht bin ich gar nicht so toll, wie ich das immer gedacht habe. Und das ist sozusagen die Intervention, die wir versuchen, um die Gräben etwas anzunähern oder zu Schlangebrücken zu schlagen.
Das heißt also, Sie regen dazu an, man denkt mal ein bisschen über sich selber nach und guckt ein wenig genauer auf den anderen. Aber welche Fragen können sowas denn auslösen? Können Sie mal ein Beispiel nennen?
Wir alle haben in der Art und Weise, wie wir in unserer politischen Überzeugung als politische Mitbürgerinnen denken, haben wir bestimmte Weltsichten, die in der Regel sehr in Vorteil für unsere Gruppe sind und eher abwertend gegenüber den anderen ist. Und wir haben jetzt eine Studie gemacht, auf die Sie ja auch Bezug nehmen. Da haben wir versucht, die Gewaltlegitimation gegenüber AfDlern und gegenüber Grünen zu reduzieren, und zwar jeweils bei der anderen Seite, also bei Wählern links der Mitte und Wählerinnen und bei Wählerinnen und Wählern, die AfD wählen, das zu reduzieren. Und da haben wir Fragen gestellt, die teilweise als Fake News in der Welt herumgeistern. Ein Beispiel ist, dass es wird zum Beispiel gesagt, dass Claudia Roth sich geweigert hätte, die Nationalhymne im Bundestag zu singen. Was überhaupt nicht stimmt, das kann jeder überprüfen, indem man im Bundestag sich die Debatte anschaut und das Singen der Nationalhymne anschaut. Oder auch, dass der AfD-Bundesvorstand den Holocaust-Leugner Wolf-Michael Gedeon ausgeschlossen hat aus der Partei. Das sind Annahmen, die eigentlich nicht mit unserem Weltbild so zusammenpassen. Und wir stellen sozusagen Fragen, was glauben Sie, hat Claudia Roth da mitgesungen? Und man würde denken, dass jemand, der auf einer konservativen rechten Seite ist, sagt, ja, das passt in mein Weltbild, Claudia Roth singt nicht zur Nationalhymne. Und dann können wir sagen, schau mal, deine Antwort ist falsch, sie hat mitgesungen. Und du kannst es sogar überprüfen, indem du die Bundestagsdebatte anschaust. Oder wir sagen Wählern links der Mitte, was glaubt ihr, wie ist der AfD-Bundesvorstand umgegangen mit einem verurteilten Holocaust-Leugner? Sie haben ihn ausgeschlossen aus der Partei. Und das sollte sozusagen dazu anregen, dass die Mitbürgerinnen und Mitbürger von uns denken, naja, ganz so einfach ist die Welt nicht. Manche Sachen funktionieren anders, als ich anzunehmen versucht bin.
Aber ist es nicht am Ende eine Form von Bequemlichkeit, dass wir uns alle einfach nicht richtig informieren und gerne immer das glauben, was unsere Peer Group, also die Gruppe glaubt, zu der wir gerne gehören möchten?
Wunderbar. Damit haben Sie den Kern zusammengefasst. Das ist eigentlich auch schon die Mystik, die wir haben. Und ich glaube, es ist auch das Wesen unserer Demokratie, dass wir auch institutionell ganz oft den Zweifel kennen. Also wenn Bundeskanzlerin neu gewählt wird, im Sinne eines konstruktiven Misstrauensvotums, dauert das immer ein paar Tage, wenn ich das richtig erinnere. Aber wir würden sagen, auf einer psychologischen oder psychischen Ebene ist es wichtig, immer wieder sich selbst in Frage zu stellen hinsichtlich der Überzeugung über sich selbst oder über die anderen. Das heißt nicht, dass man verzweifeln muss, aber dass man eine gesunde Portion Aufwand betreiben muss und eben nicht sich bequemlich zurücklehnen muss und sagen muss, die Welt ist so schwarz und weiß und ich bin auf der guten Seite und die anderen sind auf der nicht guten Seite. Also mehr aufzuheben, was wir an Spaltung annehmen und auch aufnehmen und akzeptieren.
Aber da glauben Sie ja auch ein bisschen an das Gute im Menschen oder an die Möglichkeit, dass Menschen durchaus lernfähig und lernwillig sind.
Auf jeden Fall. Und zwar mit Nachdruck. Ich glaube sozusagen, dass manche Bedingungen, die wir gerade haben, in unserer Zeit schwierig sind und das eher befördern, dass wir in so eine vereinfachte Art und Weise reinkommen. Unsere Gesellschaft, unsere Zivilisation hat diese Demokratie hervorgebracht mit ihren wirklich sehr guten Regeln. Und natürlich sind wir lernfähig und deswegen ist es auch anstrengend und es ist vielleicht auch die Aufgabe in Institutionen, in Bildungseinrichtungen immer wieder auch den Zweifel hervorzuheben, zu sagen, die Welt ist nicht so einfach, wie wir uns das manchmal wünschen oder wie uns TikTok oder Instagram manchmal das glauben macht, sondern es gibt wirklich diversere Ansichten.
Der Kampf um die Wahrheit, also auch um die politische Wahrheit, der ist ja so alt wie Wahlen oder wie die Demokratie selbst. Warum ist der inzwischen so hasserfüllt? Was glauben Sie?
Ja, da gibt es viele Theorien und ich bin leider ja auch nur Psychologe und nicht ganz dafür verantwortlich, auf der Makroebene das zu beantworten. Ich glaube, es hat auf jeden Fall was mit diesen selbstreferenziellen Echokammern zu tun, in denen wir alle stecken. Ich dachte an diesen Aufsatz von Habermas, wo er für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja so wichtig ist, dass es wichtig ist, dass wir, oder fast schon ein verfassungsrechtliches Gebot ist, dass wir eine Medienstruktur haben, in der der inklusive Charakter der Öffentlichkeit und diese Deliberation, die wir haben, aufrecht erhalten wird oder ermöglicht wird. Und ich glaube sozusagen, wir stecken momentan in einer Zeit, in der jeder von uns, jede von uns zu Social Media aufmacht und immer wieder das hört, was in der eigenen Bubble auch produziert und reproduziert wird. Oftmals fehlt uns der Kontakt zu der anderen Person, zu der anderen Mitbürgerin, dem anderen Mitbürger, der auf der Straße vielleicht eine andere Wahrnehmung hat. Und wir müssen ins Gespräch kommen. Das glaube ich wirklich. Und ich glaube auch, dass wir dafür bereit sind. Aber es ist wahrscheinlich auch ein Preis dieser Art von Selektion, die unsere Informationsprozesse momentan mit sich bringen.
Sie haben es gerade gesagt, Sie haben Anhänger der Grünen und der AfD quasi befragt. Die Grünen gelten immer noch als links von der Mitte. Dabei sind sie ja längst im bürgerlichen Lager angekommen. Siehe aktuelle Gespräche mit CDU, CSU, gemeinsames Regieren wie in Baden-Württemberg. Warum sind die vermeintlichen Feindbilder bei uns so fest zementiert?
Also erstmal ist das genau der Umstand, den wir nutzen. Also das wäre eine kontrastereotypale Antwort. Wenn man jetzt auf der rechten Seite oder auf der konservativen Seite ist, dann würden wir auf jeden Fall sagen, sind die Grünen wirklich so links, wie ihr denkt? Links-Grün gab es ja dieses schreckliche Wort damals. Und dann wäre eine Antwort, bei der man sagen kann, nein, es gibt sehr traditionelle Werte. Es gibt einen smoothen Übergang in der Regierung Özdemir, wo die gute Punkte haben, mit denen sie gut koalieren können. In manchen Punkten vielleicht sogar besser als mit einer SPD-Regierung, in manchen anderen auch nicht. Aber die Welt ist nicht so schwarz-weiß, wie wir denken. Aber die Welt ist grau nuancierter, als sie wirklich ist. Und ich glaube, genau darauf wollen wir hinweisen.
Die AfD ist aber in Teilen rechtsextrem. Warum sollte ich Verständnis aufbringen oder versuchen, mit Anhängern, Anhängerinnen dieser Partei ins Gespräch zu kommen?
Diese Frage ist unbenommen und wir haben eine Demokratie, in der das auch entschieden werden wird von Gerichten oder, also der Antrag ist, glaube ich, noch nicht gestellt. Ich glaube aber hinsichtlich der Wählerinnen, die einen großen Anteil sozusagen an der deutschen Gesellschaft aufhaben, die gleiche Stimme wie Sie und ich bei den nächsten Wahlen haben werden, können wir gar nicht anders, als ins Gespräch zu kommen. Wir müssen das ernst nehmen, was die denken und fühlen und was die umtreibt. Und das muss natürlich auch im Sinne von Kompromissbildung und Koalitionsfindung auch Eingang in die Politik finden. Wenngleich klar ist, dass bestimmte Sachen in einer Demokratie natürlich nicht gehen. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Rassismus, Sexismus, sowas darf überhaupt nicht Einzug finden. Aber das, was die Wählerinnen und Wähler umtreibt, das macht mir doch große Sorge, dass wir das im linken Diskurs gar nicht auf oder wenig aufnehmen.
Aber Herr Reiniger, was könnte da am Ende die Studie bezwecken? Wie können wir das umsetzen, um die Gesellschaft stabiler zu machen?
Dass ein Umgang, der kritischer ist in alle Richtungen, der Mechanismus, Menschen nicht zu beschämen, nicht arrogant zu sein, sondern in Kontakt zu kommen und zu sagen, ja, ich höre dir zu und guck mal, wie siehst denn du das? Also im Gespräch zu sein und dann zu sagen, nee, ich glaube, das war wirklich anders. Lass uns das doch mal anschauen, lass uns das überprüfen. Also beispielsweise dieses Bild von Claudia Roth würde nicht singen oder Katrin Göring-Eckardt würde Vergewaltigungen von Menschen mit Migrationshintergrund legitimieren. Das stimmt nicht, das kann man überprüfen, das haben Gerichte überprüft. Darüber muss man aber ins Gespräch kommen. Wir können nicht einfach sagen, das sind die Fake News ignorieren oder nur verurteilen, sondern wir müssen es aufnehmen und darauf Antworten geben. Das wäre die Botschaft unserer tendenziell eher Grundlagenforschung, dass das auch in Schulsettings, in Erziehungssettings oder in institutionelle oder in öffentlich-rechtliche Medien Einzug finden könnte. Also diese Studie, die wir gemacht haben, ist jetzt nicht nur darauf fokussiert, AfDlerinnen oder nur Grüne zu missionieren oder zu verändern, sondern wir testen eigentlich diesen Mechanismus, dass Menschen, was Neues aufnehmen und anders denken. Das haben wir bei US-amerikanischen Liberalen, bei Republicans gemacht. Also wir finden das gleiche Muster. Wenn wir Menschen zum Denken und zum Zweifel anregen, dann werden sie offenbar etwas gemäßigter und manchmal auch demokratischer. Also sind eher bereit, Kooperationen, Kompromisse, Koalitionen einzugehen.
Miteinander reden, was so einfach klingt, scheint immer komplizierter zu sein, aber vielleicht mit Hilfe der Methoden von Michael Reininger, Psychologe und Professor am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, machbar. Dividing the Bridge heißt die von ihm mitverfasste Studie. Tanz ist auch eine Sprache, eine, die sogar wie Musik weltweit verstanden wird. Körper erzählen aber nicht immer nur schöne Geschichten, sondern auch traurige oder traumatische. Beispielsweise von den Leiden der Kolonialzeit, unter anderem in Afrika. Germaine Akoni gilt als Mutter des zeitgenössischen Tanzes in Afrika und sie ist eine der wichtigsten Stimmen des Kontinents. Und mit 82 Jahren, da tanzt sie immer noch. Am Donnerstag kommt ein Film über ihr Schaffen in die Kinos, die Essenz des Tanzes. Und die Doku bildet gemeinsam mit zwei Vorstellungen von Germaine Akoni auch den Auftakt der heute startenden Reihe Unexpected Lessons im Radialsystem in Berlin. Martina Zimmermann hat den Film gesehen und Germaine Akoni sogar in ihrer Tanzschule besucht.
Sie tanzt mit ihren Schülerinnen und Schülern, bewegt den Arm nach oben wie zum Gruß, blickt zum Himmel. Der Film »Die Essenz des Tanzes« zeigt Germaine Akonis Naturverbundenheit und wie sie den zeitgenössischen Tanz revolutioniert hat mit ihrer Methode Akoni.
L'objectif de la technique Akoni, c'est de faire...
Das Ziel meiner Technik ist es, dass die Tänzer Teil der Natur werden. Der Körper wird zum Spiegel der Natur, zum Archiv der Bewegungen. Mich inspiriert die Natur, die Bewegungen der Bäume, der Seerosen, des Perlhuhns und viele andere Bewegungen.
Die französisch-senegalesische Choreografin integriert traditionelle afrikanische Tänze und Bewegungen in zeitgenössische westliche Ausdrucksformen. Akoni wurde in Benin geboren. Die Gesten ihrer Großmutter haben sie früh beeindruckt. Der weltberühmte Balletttänzer Maurice Béjart machte sie 1977 zur Leiterin seiner Tanzschule in Dakar. Mit ihrem deutschen Ehemann Helmut Vogt, den sie zärtlich Chouchou, Liebling nennt, eröffnete Akoni ihre eigenen Tanzschulen in Frankreich und Senegal. 2004 gründete das Paar die Schule des Sandes in Toubab Dialaou, einem senegalesischen Dorf am Meer südlich von Dakar. Die Schule École des Sables erstreckt sich über 4 Hektar mit 3 Dörfern für die Tänzer. Hier ist Platz für 72 Personen, die in den 3 offenen Tanzstudios Kurse machen. Im großen Studio werden derzeit Profitänzer aus aller Welt ausgebildet. Nach 2 Jahren sollen sie diese selbst lehren. Die Weitergabe der Methode Akoni ist das erklärte Ziel. Gastprofessorin Yama Awad, die sogenannte Königin des Sabar, erklärt den Schülern diesen typisch senegalesischen Tanz, der für Germaine Akoni eine große Rolle spielt. Ganz in Rosa gekleidet tanzt die Lehrerin vor, erklärt, wie wichtig die Atmung ist.
Wer öffnet den Weg? Die Atmung oder die Bewegung? Die Atmung öffnet und die Bewegung gehört dazu. So kann die Bewegung hereinkommen.
Die Lehrende zupft ihren Rock mit der rechten Hand nach oben, während der linke Arm eine weit ausladende Bewegung Richtung Himmel macht. Vom Meer weht eine sanfte Brise, die Schülerinnen und Schüler tanzen nach. Nach dem Einproben kommen die Perkussionisten hinzu. Und am Ende des nachmittäglichen Unterrichts haben die Profitänzer beeindruckende Fortschritte gemacht. Die afrikanischen, europäischen oder asiatischen Choreografinnen und Choreografen tanzen nun den Sabah-Rhythmus, als ob sie damit geboren werden, jeder auf seine Art. Der 33-jährige Ali Traoré aus Burkina Faso meint,
ça peut m'aider professionnellement.
Das hilft mir beruflich, das hilft meinem Körper und meiner Art, Afrikaner zu sein. Ich habe viel gelernt und fühle mich wie neu geboren in meinem Beruf als Tänzer. Tanz und Körper werden eins.
J'ai compris que la danse et le corps font un.
Germaine Akoni geht es beim Tanz auch um eine Dekolonisierung des schwarzen Körpers.
C'est à nous de faire changer le regard des autres.
Wir müssen den Blick der anderen auf schwarze Körper ändern. Oft wird der Körper von Schwarzen sexualisiert oder man findet ihn schön mit der Energie des Tanzes. Aber man sieht nicht die Essenz der Bewegung. Ich hoffe, das ändert sich. Aber die Afrikaner müssen selbst den Blick der anderen ändern. Jeder Körper ist schön, wenn er gut trainiert ist.
Der Film Die Essenz des Tanzes zeigt, wie sie als Lehrerin motiviert. Sie unterrichtet auch im hohen Alter Profis und Amateure. Der Film zeige aber auch ihre Seele, findet Germaine Akoni.
C'est un film que j'aurais pu danser.
Diesen Film hätte ich tanzen können. Regisseurin und Kamerafrau sind sehr sensibel vorgegangen, haben gespürt, wer ich bin, wie schwarze Körper sind und was ich zeigen wollte.
Et ce que je voulais faire ressortir.
Martina Zimmermann zu Besuch in der Tanzschule von Germaine Akoni. Sie tritt heute Abend im Radialsystem in Berlin auf und im Anschluss wird der Film über sie gezeigt. Elegant, luxuriös und majestätisch. Das sind nur drei von zahlreichen Attributen, die viele spontanen Luftschiffen, besser bekannt als Zeppeline, zuschreiben. In den 1920er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts galten sie als Wunderwerke, ihre Produktion als technische Pionierleistung. Hergestellt wurden sie in Friedrichshafen am Bodensee. Das dortige Zeppelin-Museum widmet sich nun den dunklen Kapiteln der Zeppelin-Geschichte und der Titel der Ausstellung Gefühlte Wahrheiten. Unser Landeskorrespondent Thomas Wagner hat sie gesehen und der Kurator kommt direkt zu Wort.
Welche Verbrechen im NS-Regime haben stattgefunden und inwieweit ist der Zeppelin-Konzern auch damit involviert oder verknüpft?
Rundgang in einem großen Nebenraum des Zeppelin-Museums Friedrichshafen. Kurator Felix Banzaff bleibt vor einer großen Schautafel stehen. Daneben eine Vitrine, unter der ein kleiner Fallschirm mit Hakenkreuzaufdruck zu sehen ist. Sudetenfahrt 1938, liest man darüber in großen Buchstaben. Der Zeppelin war damals auf Propagandafahrt über dem sogenannten Sudetenland, einem Teil der heutigen Tschechischen Republik, unterwegs. Dieses Sudetenland hatte sich das Deutsche Reich unter den Nationalsozialisten im Jahr 1938 einverleibt. Damit standen Nachwahlen zum Deutschen Reichstag an und dann kam der Zeppelin ins Spiel, erklärt Felix Banzaff, Kurator der Ausstellung.
Und der Zeppelin wurde dazu genutzt, Wahlwerbung und Propaganda zu verbreiten für diese Wahl. Es wurden einfach Tonnen von kleinen Flugblättern abgeworfen. Wir haben sie wiegen lassen und ausgerechnet, dass wir auf ca. 4 Millionen dieser kleinen Flugblätter mit Wahlwerbung für Hitler gekommen sind. Es wurden aber auch Fallschirme mit Hakenkreuzfahnen abgeworfen.
Kurator Felix Banzaff geht ein paar Schritte weiter, zeigt auf die nächste Vitrine. Darin zu sehen, ein Bildschirm mit einem Schwarz-Weiß-Video.
Man sieht einen kurzen Videoausschnitt, die Eröffnungsszene der Olympischen Spiele in Berlin 1936, die Sommerspiele. Adolf Hitler fährt im offenen Wagen ein. Gleichzeitig ist LZ 129 Hindenburg, die das Olympiastadion überfährt.
Die LZ 129 Hindenburg war mit 250 Metern Länge das größte jemals gebaute Luftschiff und Teil des durchchoreografierten Olympiaspektakels. Der Zeppelin war also schon zu Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft ein fester Bestandteil der Propagandamaschinerie. Daran allerdings erinnert man sich in der Regel nicht allzu gut und auch nicht allzu gerne.
Also letztendlich ist es auch eine Erfahrung, dass das Bild der Zeppelin-Luftschiffe unfassbar positiv, technisch fasziniert und entpolitisiert ist.
Sagt Jürgen Bleibler, Experte für Luftschiffgeschichte im Zeppelin-Museum Friedrichshafen. Er hatte einen wesentlichen Anteil an der Gestaltung der laufenden Ausstellung Gefühlte Wahrheiten, Zeppeline und Nationalsozialismus.
Und gefühlte Wahrheiten sind, nenn jetzt einfach mal so flapsig ein paar, nach dem Ersten Weltkrieg diente das Zeppelin-Luftschiff nur noch dem völkerverständigenden Luftverkehr und dem Frieden, also das Schlagwort vom Friedensboten, was ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg so formuliert und geprägt worden ist.
Jetzt entlarvt die laufende Ausstellung in Friedrichshafen solche gefühlten Wahrheiten als Märchen oder etwas härter formuliert als Lüge. Dabei geht es nicht nur um den Zeppelin als Propagandainstrument, sondern auch um die Verstrickungen der Konzernlenker mit dem NS-Regime. Prominentes Beispiel Hugo Eckener, in den 1930er Jahren Direktor des Zeppelin-Konzerns. Er galt bisher eher als Nazi-Gegner, allenfalls als Mitläufer. Tatsächlich war Eckener nie NSDAP-Mitglied und tatsächlich bescheinigen Textquellen in der Ausstellung dem Zeppelin-Konzernchef Anfang der 1930er Jahre sogar eine kritische Haltung zur NSDAP. Später dann, und das geht aus alten Zeitungsartikeln hervor, hielt Eckener aber glühende Reden für Hitler und dessen Expansionspläne. Und nicht nur das, Eckener wurde zum Wehrwirtschaftsführer ernannt. Die großen Unternehmen des Zeppelin-Konzerns, Zahnradfabrik Friedrichshafen und Maybach Motorenbau, stellten Panzerantriebe her, Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge wurden dafür nach Friedrichshafen gekarrt, viele starben unter den unmenschlichen Bedingungen der Zwangsarbeit. Aus all dem hat Zeppelin-Konzernchef Eckener reichlich Profit geschlagen, wie die Auswertung der Steuerakten zeigt. Jürgen Bleibler?
Naja, er war eben in der Lage, als Profiteur der Rüstungsindustrie, der letztendlich war, sein Vermögen von 250.000 im Jahr 32 auf 420.000 Reichsmark im Jahr 43 zu steigern.
In einem Folgeprojekt wäre eine Aufarbeitung der Verstrickungen des Konzerngebildes nach Ende der Luftschiffproduktion wünschenswert. Eine Idee, die man bereits im Kopf habe, hört man vom Zeppelin-Museum.
Unser Landeskorrespondent Thomas Wagner über die Ausstellung Gefühlte Wahrheiten im Zeppelin-Museum in Friedrichshafen. Sie ist noch bis zum April kommenden Jahres zu sehen. In den Kulturnachrichten blickt Henning Hubert auf Rumänien nach dem Gewinn der Goldenen Palme durch Regisseur Christian Munciu.
Mit dem Film Fjord hatte der rumänische Regisseur den Hauptpreis beim Filmfest von Cannes gewonnen. Bei seiner Ankunft gestern Abend auf dem Bukarester Flughafen hat Christian Munciu eine Pressekonferenz gegeben und kritisiert, dass sich in der Kinolandschaft Rumäniens seit bald 20 Jahren nichts geändert habe. 2007 hatte er seine erste Goldene Palme erhalten mit seinem Film 4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage über die Ceausescu-Zeit. Der Film lief aber kaum in rumänischen Kinos, ehe Munciu Eigeninitiativ wurde. In Bukarest rief er die Regierung auf, die Kinolandschaft auszubauen und dafür endlich ein seit 2020 gültiges Gesetz einzuhalten. Das sieht vor, 4% der Steuereinnahmen aus Glücksspielen in die rumänische Filmförderung zu stecken. Dabei geht es laut Medienberichten um umgerechnet jährlich 50 Millionen Euro. Nur sei laut Munciu seit 2020 kein Geld geflossen. Der rumänische Kulturminister Demeter kündigte am Abend an, dass sein Ministerium zumindest Geld bereitstellen werde, um den Siegerfilm Fjord für die Oscarverleihung zu promoten. Fjord ist für den Oscar-Wettbewerb 2027 in der Sparte internationaler Film qualifiziert. Munciu sagte gestern auch, dass der rumänische Staat ein Sechstel der Filmkosten für die Fjord-Produktion getragen habe. Laut Medienberichten würde das Sechstel 700.000 Euro entsprechen. Gerade erst wurde in Bayern per Erlass geregelt, dass bei Zeugnisvergaben an weiterführenden Schulen die Bayernhymne aufgeführt werden muss. Zusätzlich auch das Deutschlandlied und oder die Europahymne. Fürs Frankenlied wird per Wettbewerb eine neue 7. Strophe gesucht, die endlich das bislang ausgeklammerte Mittelfranken besingen soll. Bis Ende Juni sucht jetzt auch Baden-Württemberg einen einigenden Song fürs 75. Landesjubiläum im kommenden Jahr. Bislang gibt es nur das Badener Lied, die Hymne der Württemberger und das Hohenzollernlied. Drei deutschsprachige Popsongs, allesamt an der Popakademie Baden-Württemberg entstanden, stehen auf der Internetseite des Landes zur Auswahl für ein geplantes Geburtstagsständchen. Sie besingen auf jeweils unterschiedliche Art die Heimat und Landestypisches wie die Laugenbrezeln. Annika mit Im Ländle da, Freezy Bakery mit Irgendwo hier und hier zu hören die Band Faxen mit The Land. Darüber kann man in Baden-Württemberg jetzt online abstimmen.
Ja, schon mal in Baden-Württemberg.
The Land.
Am 25. April, 75 Jahre alt. Den gestrigen Berliner Straßenumzug Karneval der Kulturen haben nach Angaben der Organisatoren rund 770.000 Besucher gesehen. Aktiv beteiligt waren knapp 70 internationale Gruppen mit 4.000 Menschen. Gezeigt wurden Kostüme, Tanz und Musik aus aller Welt. Weitere 390.000 kamen zum Straßenfest. Die insgesamt viertägige Veranstaltung geht gerade auf dem Kreuzberger Blücherplatz zu Ende. Das Vielfaltsfest Karneval der Kulturen gibt es seit 30 Jahren. Immer an Pfingsten.
Und das waren die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Vielen Dank. Die Papst-Enzyklika und die schweren Angriffe auf die Ukraine sind zwei der Themen in den Informationen am Abend. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Durwig. Danke fürs Zuhören.